Gott aber, und der Titel der heutigen Predigt lautet Gott aber sei Dank. Gott aber sei Dank. Ich möchte da einmal eine Stelle lesen für euch. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank. Nun, du könntest sagen, ja, wo bitte, Pastor Manfred, ist hier die göttliche Intervention enthalten? Denn das Gott aber bezieht sich ja darauf, dass wir ihm Dank darbringen sollen. Wir sollen ihm danken und nicht den Kredit oder die Ehre für das Errungene uns zuschreiben, sondern Gott, ihm gebührt der Dank, Gott aber sei Dank. Aber wenn du weiterliest, Herr, in diesem Vers, dann wirst du sehr schnell sehen, dass hier eine göttliche Intervention enthalten ist, nämlich in den Worten, der uns den Sieg gibt. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Und wir haben hier eine wichtige Zusammenstellung, die wir niemals vergessen dürfen, nämlich, dass auch wir einen Teil beitragen müssen dazu, dass Gott intervenieren kann. Wir reden hier nicht von der souveränen Intervention Gottes. Die gibt es auch, ja? Das gibt es auch, dass Gott von sich aus, ohne dass ihn jemand gebeten hat, ohne dass sich jemand nach biblischen Prinzipien gerichtet hat, dass Gott so eingreift. Das gibt es, aber darüber reden wir heute Morgen nicht. Sondern wir reden in dieser Serie darüber, dass wir im Zusammenspiel mit Gott ihn dazu bringen können, auf den Plan zu treten. Möchtest du, dass Gott auf den Plan tritt für dich? Möchtest du, dass er in deinem Leben eine Rolle spielt? Und zwar nicht eine Nebenrolle, sondern eine Hauptrolle oder die Hauptrolle besser gesagt. Die Hauptrolle auch in dem Sinn, dass er für dich da ist, wenn du ihn brauchst. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und eine Sache, die wir tun können oder sogar tun müssen, damit Gott für uns intervenieren kann, damit er eintreten kann für uns, damit er für uns auf den Plan treten kann, ist, dass wir ihm Dank sagen. Dass wir nicht vergessen, erstens, was er bereits für uns getan hat. Denn jeder von uns kann auf eine Reihe von Dingen zurückschauen, wo Gott für ihn interveniert hat, wo Gott für ihn Einspruch erhoben hat, wo Gott sein Aber gesprochen hat. Jeder von uns hat solche Ereignisse. Und selbst wenn du erst eine Woche gläubig bist, dann hast du nämlich dieses große Hauptereignis der neuen Geburt. Und das ist das göttliche Aber schlechthin. Gott aber sei Dank, das dürfen wir nie vergessen. Das ist die Grundlage für jede göttliche Intervention. Wenn wir es nicht mehr für nötig halten, ihm Dank zu sagen, dann werden auch diese Interventionen Gottes in unserem Leben wahrscheinlich ziemlich massiv abnehmen. Dann werden wir uns fragen, warum habe ich so wenig Sieg? Warum geschieht so wenig in meinem Leben? Warum geschieht so wenig Positives in meinem Leben? Es geschieht ja immer irgendetwas. Nur oft geschehen eben dann die negativen Dinge oder die Dinge, die immer gleich sind und die wollen wir ja auch nicht. Nun, du fragst dich, Pastor Manfred, jetzt hast du aber den Mund ein bisschen vollgenommen, denn du selber warst gerade 1,5 Wochen außer Gefecht gesetzt, hast 3 Tage im Spital verbracht vorletzte Woche und du redest hier von Gott aber. Wo ist denn dein Gott aber in dieser Situation gewesen? Nun, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Da gibt es einiges zu erzählen im Zusammenhang mit dieser Krankheit. Das werde ich vielleicht in einem Heilungsgottesdienst dann einmal tun. Aber ich kann euch versichern, es gab einige Punkte in diesen 1,5 Wochen, wo Gott aber gesagt hat. Und wo das göttliche Aber für mich stattgefunden hat. Und ich möchte euch nur zum Einstieg ein kurzes Beispiel erzählen, wo ich damals im Spital war, vor 1,5 Wochen, Mittwoch vor einer Woche und dann die 3 Tage darauf. Und zwar wurde relativ schnell klar, dass das eine Darmentzündung ist und dass man da eigentlich auch gar nicht viel machen kann, außer Antibiotika geben und Schonkost essen oder was auch immer. Und deswegen war auch relativ klar, dass ich bald wieder aus dem Spital draußen sein würde. Und daran habe ich mich festgehalten, habe gesagt, okay, ich werde am Samstag nach Hause gehen und wenn es mir irgendwie geht, werde ich sogar noch eine Predigt vorbereiten und am Montag in der Bibelschule lehren. Nun, das hat dann nicht geklappt. Katharina hat Gott sei Dank meinen Part hier in der Gemeinde übernommen und hat eine super gute Predigt gehalten. Aber trotzdem habe ich mich festgehalten an diesen Termin. Ich möchte am Samstag nach Hause. Denn diese Erfahrung, im Krankenhaus zu sein, war für mich eine Erfahrung der besonderen Art. Ich war nämlich in meinem ganzen Leben noch nie im Krankenhaus gewesen. Noch nie. Muss auch nicht sein. Ich hätte diesen Erfolg gerne noch ein bisschen länger gefeiert, aber es ist irgendwie anders gekommen. Ich lag da im Krankenhaus mit zwei alten Männern. Nun, nichts gegen alte Männer, aber wenn alte Männer krank sind, dann wird geklagt und gelitten. Und wenn dann noch eine entsprechende Verwandtschaft und Familie dazu kommt, oh mein, dann möchtest du nicht anwesend sein. Neben mir lag ein Mann, der seit Jahren schon multiple Sklerose hat und aktuell im Spital wegen etwas anderem war, seit 17 Wochen. Seit 17 Wochen lag dieser Mann in seinem Bett und hat da vor sich hin vegetiert, möchte man fast sagen. Seine Lebensgefährtin kam ab und zu Besuch. Ist heute so, ja, die 70-Jährigen heiraten auch nicht mehr. Die haben auch eine Lebensgefährtin, leben unverheiratet zusammen. Okay, diese Frau kam also und wahrscheinlich, weil sie sich nicht viel zu sagen hatten, er las eine Zeitschrift und sie las eine Zeitschrift, es war Freitagnachmittag. Mir ging es nicht besonders gut. Ich hatte Schmerzen und war ziemlich schwach auf den Beinen. Und irgendwann, während diese Frau eben da war, stand ich auf, um aufs WC zu gehen. Und die Frau hatte noch nie vorher ein Wort mit mir gesprochen. Da schaut mich diese Frau an und sagt, und Sie wöhnt morgen hei. Ich weiß gar nicht, woher sie das wusste. Wahrscheinlich hatte ihr Lebensgefährte ihr das gesagt, ja, während ich nicht zugehört habe oder was. Auf jeden Fall, sie wusste es. Und Sie wöhnt morgen hei. Der blanke Hohn sprach aus ihr. Und ich schlurfte so zum WC. Ich hätte mich am liebsten umgedreht und gesagt, weiche hinter mich, Satan. Nun, ich habe es nicht gemacht, aber ich war nahe dran. Ich war nahe dran. Siehst du, wie der Feind dich entmutigen möchte, wenn du ein Glaubensziel hast? Und nichtsdestotrotz, am Samstag um Mittag ist meine Frau gekommen, hat mich abgeholt. Und mir ging es gut. Preis dem Herrn. Weißt du, wir müssen den Teufel Lügen strafen. Natürlich wollte der Feind nicht, dass ich übers Wochenende zu Hause wäre. Natürlich wollte der Feind, dass ich noch länger im Spital bin, um mir dieses Gewäsch noch länger anhören zu müssen. Ich sage euch, da kann man Sachen hören. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wenn du gesund werden möchtest, dann geh bitte nicht ins Krankenhaus. Entschuldigung an alle Krankenschwestern, ja, ihr macht euren Job gut. Ich habe dort bin sehr gut gepflegt worden. Es liegt nicht am Pflegepersonal. Gott hat interveniert. Mein Glaube zusammen mit Gott hat interveniert und ich konnte am Samstag nach Hause gehen. Also habe ich letztlich den Sieg gehabt. 2. Korinther 2, Vers 14. Wieder, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Nun, das ist eine Schriftstelle, die wir sehr oft falsch verstehen und auch falsch zitieren, im Sinne von Halleluja, wir werden niemals Probleme haben, sondern wir sind in einem dauernden Triumphzug. Nein, das stimmt nicht. Oder besser gesagt, es stimmt nicht so, wie wir es manchmal verstehen. Erstens hat dieses Bild sowieso zwei Auslegungsmöglichkeiten. Es kann nämlich durchaus auch sein, dass Paulus meint, dass wir die Gefangenen sind, die Christus im Schlepptau hat. Auch so könnte dieses Bild gemeint sein. Wir sind die Gefangenen Christi. Er führt uns im Triumphzug umher. Aber auch wenn du das andere Bild nimmst, nämlich, dass er uns im Siegeszug seines Überwindens daherführt und die Feinde, die Dämonen und alle anderen sind, die Christus besiegt hat durch seinen Tod am Kreuz, selbst dann hat das Bild eine Kehrseite, nämlich die, dass es nur einen Siegeszug gibt, wenn ein Kampf vorausgegangen ist. Und wenn Gott uns alle Zeit im Triumphzug umherführt, und das tut er, keine Abstriche daran, dann heißt das für uns, dass wir täglich in einem Kampf stehen. Dass wir immer wieder Kämpfe auszufechten haben. Dass wir immer wieder neu den Sieg Christi über die Umstände, über den Feind etablieren müssen in unserem Leben, manifestieren müssen in unserem Leben, annehmen müssen für unser Leben, sodass wir in diesem Siegeszug daher fahren können. Es ist nicht einfach so, dass Christus den Sieg errungen hat und wir kommen in den Genuss des ganzen Sieges, sondern es gibt viele Kämpfe, die wir immer noch auszufechten haben. Nicht, dass der Sieg Christi nicht genügt, sondern er gibt uns eine Grundlage, auf der wiederum auch wir den Sieg erringen können. Aber vergiss es, ein Leben ohne Anfechtung, ohne Prüfung, ohne Bedrängnis führen zu wollen. Katharina hat das sehr gut erklärt letzten Sonntag in ihrer Predigt, dass Bedrängnisse kommen werden und kommen müssen. Und wir uns darin bewähren. Und darin sichtbar wird, wie es um deinen Glauben steht. Wir müssen es uns gefallen lassen, dass unser Glaube geprüft wird, wenn wir wissen möchten, wie es um unseren Glauben steht. Möchtest du wissen, wie es um deinen Glauben steht? Du tust gut daran. Alles andere ist Augenwischerei. Und das tun wir nicht, das wollen wir nicht betreiben. Sondern wir wollen das Echte. Wir wollen echten Glauben haben. Lass uns einmal Paulus anschauen, der ja diese Worte geschrieben hat. Was meint er, wenn er schreibt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus? In 2. Korinther 11, ab Vers 23, findet sich eine Auflistung von Dingen, die Paulus um des Evangeliums willen erlitten hat, immer wieder erlitten hat und gerade wahrscheinlich auch am Erleiden war. Er schreibt hier, Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Übrigens, so am Rand bemerkt, ist es nicht erstaunlich, dass diese falschen Apostel, gegen die Paulus sich hier eigentlich wendet, sich damit brüsteten, was sie alles erlitten haben um Christi willen? Offensichtlich ist da etwas dran. Und jetzt muss Paulus, obwohl er es eigentlich nicht gerne tut, muss er auch einmal seine Register ziehen und sagen, was er alles erlitten hat. Vers 24. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen bekommen, 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Also Paulus war beileibe kein unbeschriebenes Blatt, wenn es darum geht, dass er geprüft wurde. Dass es einen Sieg zu erringen galt im Alltag, in dem, was er erlebte für den Herrn, in dem, was er durchlitt für den Herrn. Siehst du, viele konkrete Dinge, die er hier nennt, aber er hielt den Kopf über Wasser. Er trug den Sieg davon am Ende. Und das nicht zuletzt deswegen, weil er nie den Gott aus den Augen verlor, dem er Dank sagte. Weißt du, wenn du niemanden mehr hast, dem du Dank sagen kannst, dann bist du ein armer Mensch. Wenn du keinen Gott hast, dem du Dank sagen kannst, ich sag's mal sehr allgemein gesprochen, dann bist du ein armer Mensch. Der Herr hat etwas zu mir gesagt kürzlich. Wenn das Übernatürliche aufhört, wenn wir keine übernatürlichen Erfahrungen mehr machen, dann bleibt nur noch der Zynismus. Wenn wir keinen Dank sagen können, dann bleibt nur der Zynismus. Du könntest es auch so sagen. Deswegen ist es so unendlich wichtig, dass wir Dank sagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Hier sagt Paulus, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist übrigens eine der wenigen Schriftstellen im Neuen Testament, wo wir etwas über den ausdrücklichen Willen Gottes lesen. Wo wir lesen, dass etwas ausdrücklich der Wille Gottes ist. Es gibt eine andere Stelle, ebenfalls im 1. Thessalonicher Brief, wo Paulus sagt, dass die Heiligung der Wille Gottes ist für uns. Die Heiligung. Und hier sagt er, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Viele Menschen fragen nach dem Willen Gottes, o Herr, was soll ich machen, was soll ich tun, wo soll ich hingehen? In erster Linie, wenn du den Willen Gottes wissen möchtest, halte dich einmal an die Dinge, wo Gott seinen Willen offenbart. Und tue diese. Und wenn du in diesen läufst, dann kannst du sicher sein, dass dir auch der unbekannte Wille Gottes offenbart werden wird, zum richtigen Zeitpunkt. Sagt in allem Dank. Nun, ich habe bewusst diese Stelle gewählt hier. Es gibt auch noch andere Stellen, wo Ähnliches ausgedrückt wird, aber hier ist ganz klar die Rede von sagt in allem Dank. Hier heißt es nicht, sagt für alles Dank. Ich habe dem Herrn kein einziges Mal Dank gesagt in diesen Tagen für meine Darmentzündung. Hallo? Ich sage dem Herrn nicht Danke für meine Darmentzündung, weil sie erstens nicht von ihm kommt und weil es zweitens nicht meine ist. Aber ich kann dem Herrn in diesen Umständen Dank sagen, ja, ich soll ihm Dank sagen in diesen Umständen. Das ist der Wille Gottes für mich in Christus Jesus. Nicht irgendetwas Verrücktes, nicht irgendetwas Abgehobenes, nicht irgendeine Anmaßung im Glauben, was weiß ich tun, sondern Dank sagen. Seht ihr, das ist ein schmaler Grat zwischen Glaube und Anmaßung. Ich glaube, es wäre Torheit und Anmaßung gewesen, wenn ich letzten Sonntag hier im Gottesdienst gewesen wäre. Ich hätte es tun können, aber es wäre unweise gewesen. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So, das war eigentlich erst die Einführung. Wenn ich mich heute ein bisschen mehr an der Hose ziehe als sonst, dann ist das, weil ich 5 Kilo abgenommen habe. Und den Gurt nicht enger schnallen möchte, damit er nicht drückt. Wir haben weitere Stellen im Neuen Testament, wo diese Formulierung Gott aber erscheint. Und zwar begleitet uns das eigentlich durch unser ganzes Leben. Das göttliche Aber begleitet uns durch unser ganzes Leben. Ich weiß nicht, wer von euch, wenn du dich erinnerst, zurück an die Zeit, bevor du gläubig warst, gibt es nicht viele Situationen in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wo du sagen musst, der Herr hat mich bewahrt? Mehr als einmal. Mehr als einmal. Amen. Wahrscheinlich sogar mein Leben bewahrt. Ich kann es nicht beweisen, aber wahrscheinlich hätte es Situationen gegeben, wo es an mein Leben gegangen wäre, wenn der Herr nicht eingegriffen hätte. Und in Römer 5, Vers 8 lesen wir Folgendes. Römer 5, Vers 8. Gott aber. Gott aber. Ist euch dieses Gott aber schon in Fleisch und Blut übergegangen? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist eine Ebene, eine Dimension des göttlichen Abers, das wir verstehen müssen. Gott aber neigte sich tief zu uns herab. Zu einem Zeitpunkt, wo wir es in keiner Art und Weise verdient hatten. Ich meine, heute, wo wir seit Jahren unter Umständen an den Herrn glauben, und ein heiliges Leben führen, könnten wir meinen, wir hätten bestimmte Dinge verdient. Amen. Obwohl das nicht wirklich der Fall ist. Aber damals, als wir noch Sünder waren, ist Gott bereits für uns in die Bresche getreten. Hat er bereits ein Aber für uns gesprochen. Schon ganz am Anfang. Er wusste schon, als du kamst auf diese Welt, dass ein Aber für dich parat wäre. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das nie vergessen. Dass wir nie vergessen, dass Gott sein Aber schon damals gesprochen hat. Das hilft uns zu verstehen, wie viel mehr er sein Aber heute für uns spricht, wo wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus geworden sind. Römer 6, Vers 11. Es geht weiter, diese Reise. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Römer 5, Vers 8 ist ja ein Rückblick in die Zeit, als wir noch Sünder waren. Aber wir sind keine Sünder mehr. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind auch keine erretteten Sünder, sondern wir sind Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. 2. Korinther 5, 21. Aber wir müssen uns auch dementsprechend verhalten. Wir müssen auch anfangen, ein neues Leben zu leben, aufgrund dieses göttlichen Abers, das wir zuerst bekommen haben. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es reicht nicht aus zu wissen, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern wir sollen noch etwas mehr tun. Das griechische Wort logizomai ist hier enthalten. Logizomai, wir sollen uns dafür halten oder rechnen oder uns so betrachten als tot für die Sünde. Tot für die Sünde. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Aber das gilt nur dann und funktioniert nur dann, wenn wir uns tatsächlich dafür halten. Denn die Sünde mit ihrer verlockenden Stimme, sie schweigt nicht, auch uns gegenüber. Sie redet zu uns und wenn wir uns nicht für tot halten, wird sie uns früher oder später erreichen. Deswegen müssen wir uns für tot halten. Wir müssen unsere Ohren schließen. Jedes Mal, wenn Verwandtschaft kam dort in diesem Spitalzimmer, habe ich dann am Ende mir Ohrenstöpsel reingemacht. Oder den Discman aufgesetzt mit Heilungsschriftstellen darin. Oder einmal bin ich sogar rausgegangen. Wir müssen uns für tot halten. Wisst ihr, ich hätte ja denken können, und zuerst dachte ich, dass ja mal hören, was ihr da so ein bisschen schwätzt, oder? Hat mich irgendwie interessiert, was andere Leute so reden am Krankenbett. Nur eben, es wurde mir ziemlich schnell klar, dass das nicht sehr nützlich ist, was viele Leute reden am Krankenbett. Wenn sich dann über die Größe des Gallensteins unterhalten wird und so fort. Weiß ich, was das für eine Trophäe ist? Aber der Gallenstein, der wollte ich dann unbedingt mit Heine. He? Der muss ich dann haben. He? Ausstellungsstück, Wohnwand, Setzkasten, kannst du den Gallenstein reinlegen. Und der zweite Patient in meinem Zimmer war ein Patient mit Gallenstein. Dem musste die Gallenblase rausgenommen werden und er hatte einen solchen Gallenstein da drin. Und die Familie bestaunte. Oh, muss ich schauen. Oh, Mau, zeig mal. Was ist das für eine Trophäe? Wie wenn du so einen Zwölfenderhirsch geschossen hast, wo du dann das Geweih an die Wand hängst, oder wie? Was ist das für ein Verdienst, das du erbracht hast durch diesen Gallenstein? Nein, ich musste mich der Sünde für tot halten. Lasst uns diese Stelle mal im Zusammenhang lesen und nach einer anderen Übersetzung. Römer 6, Vers 10. Hier heißt es, der Tod kann ihn nicht mehr bezwingen. Die Rede ist von Christus. Denn als er gestorben ist, hat er durch seinen Tod auch die Macht der Sünde unwirksam gemacht. Jetzt aber lebt er und sein Leben ist allein auf Gott gerichtet. Das Thema Sünde ist abgetan. Finde ich eine sehr interessante Stelle. Da liest man oft so drüber weg. Aber hier steht ganz deutlich, dass das Thema Sünde für Christus kein Thema mehr ist. Dieses Thema interessiert ihn überhaupt nicht mehr. Auch im Hebräerbrief haben wir eine Stelle, wo gesagt wird, dass Christus, wenn er beim zweiten Mal erscheint, dass sein Erscheinen in keinem Zusammenhang mit Sünde steht. Sünde hat keinen Einfluss mehr. Sünde ist kein Faktor mehr, kein Thema mehr. Was er gestorben ist, ist er der Sünde ein für alle Mal gestorben. Das heißt, er ist tot für die Sünde und die Sünde ist tot für ihn. Und jetzt sagt Paulus, ebenso auch ihr. Genau dasselbe gilt auch für euch. Betrachtet euch selbst als tot, wenn die Sünde ihre Stimme erhebt, höchst lebendig aber, was Gott angeht, denn ihr seid in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist ja auch der Punkt, um den es uns in diesem Vers eigentlich geht. Gott aber lebendig. Es reicht nicht aus, dass wir uns der Sünde für tot halten. Sünde, ich bin tot für dich. Und dann wandeln wir so in einem Vakuum. Nein, wir müssen uns Gott für lebendig halten, beziehungsweise wir sind ihm lebendig und wir sollen ihm leben. Gott aber lebend. Und du kannst Gott nur wirklich dann leben, wenn du dich der Sünde für tot hältst. Solange die Sünde mit ihren Appellen, mit ihren Versuchungen an dich herantreten kann und dich ablenken kann und dein Denken verwirren kann und deinen Körper reizen kann, Dinge zu tun, die du nicht tun solltest, solange das noch ist, lebst du nicht wirklich für Gott. Bist du Gott gegenüber nicht wirklich lebendig. Aber um ein siegreiches Leben zu führen, ist das notwendig. Seht ihr, wir wollen ein siegreiches Leben führen. Es ist notwendig, dass wir auch ein gerechtes Leben führen. Nur dann kommt der Sieg. Dass wir ein dankbares Leben führen, nur dann kommt der Sieg. Epheser 2, die Verse 4 bis 6. Hier wird uns noch etwas darüber gesagt, was nach Römer 5, Vers 8 quasi geschehen ist. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, das ist wieder damals, als wir noch Sünder waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Gott aber lebend, das heißt, mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Du musst dich also nicht dauernd bemühen und anstrengen, gegen die Sünde zu kämpfen, gegen die Versuchung zu kämpfen, sondern nimm deinen Platz ein. Sei Gott aber lebend in Christus Jesus. Wisse, dass du mit auferweckt und mit versetzt worden bist in ihm. Dann wird die Sünde sowieso ihren Reiz verlieren. Ein Phänomen, das mir auch ab und zu begegnet ist im Zusammenhang mit Krankheit, mit körperlicher Krankheit. Nun, versteht das bitte nicht falsch. Das heißt nicht, dass Krankheit etwas Gutes ist. Aber eine Sache, die mir auch diesmal klar bewusst geworden ist, ist, wenn ich körperlich schwach bin, wenn es mir körperlich nicht gut geht, dann habe ich nicht das geringste Verlangen, auch nur in die Nähe von Sünde zu kommen. Nicht das geringste Verlangen. Einmal angenommen, wir würden Fernsehen, ja? Fernsehen, TV. Wir würden das als Sünde bezeichnen und es ist keine Sünde, versteht mich richtig. Einmal angenommen, wir würden das als Sünde bezeichnen. Zu viel Fernsehen ist Sünde übrigens. In dieser Situation, ich hatte null Bedürfnis zu Fernsehen. Null. Das erste oder eines der ersten Dinge, was sie dich fragen, wenn du ins Spital eintrittst, ist, ob du dieses Display da, diesen Fernseher anmelden möchtest. Ich habe gesagt, nein, danke, brauche ich nicht, habe Besseres zu tun, um schnell hier wieder rauszukommen, möchte mich hier nicht häuslich einrichten mit Fernseher und Radio und bringen wir noch den Kleiderschrank mit. Nein, nein, wir müssen der Sünde abgestorben sein und uns für tot halten ihr gegenüber. Der Sieg beginnt bei uns. Römer 6, Vers 17. Römer 6, Vers 17, wieder eine Stelle, wo Gott Dank gesagt wird. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das ist eine meiner Lieblingsschriftstellen im Römerbrief. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Warst du ein Sklave der Sünde? Jeder von uns war ein Sklave der Sünde. Aber von Herzen gehorsam geworden seid, Christus. Nein, sondern dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ihr seid, nachdem ihr von neuem geboren wurdet, einem Bild der Lehre übereignet worden, übergeben worden. das euch von da an prägen soll, geprägt hat, prägen soll, immer wieder prägt, neu prägt, prägen muss. Ein Bild der Lehre. Jede Lehre, die du hörst, produziert ein Bild. Jede Lehre, die ein Pastor oder ein Prediger lehrt in der Gemeinde, entwickelt ein Bild Gottes, ein Bild von dir selbst, ein Bild der Welt, in der du lebst. Deswegen ist es so wichtig, welchem Bild der Lehre du übergeben wirst. Natürlich meint Paulus hier das biblische Bild der Lehre. Er geht noch gar nicht davon aus hier zu diesem Zeitpunkt, dass es auch ein falsches Bild der Lehre oder das Bild einer falschen Lehre geben könnte. Er geht hier von der richtigen christlichen Lehre aus. Nun, was tut dieses Bild mit dir? Es verändert dich in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Lehre entwickelt dein Bild. Dieses Bild ist das Ebenbild Christi. Nur so kannst du wirklich frei werden, endgültig und für immer aus der Sklaverei der Sünde. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Gott aber ist treu. Auch das ist eine Grundwahrheit, die wir immer wieder festhalten müssen, die wir nie vergessen dürfen. Gott aber ist treu. Halleluja. Du kannst dich darauf verlassen, er wird dich nicht verlassen. Gott aber ist treu. Das ist Teil seiner göttlichen Intervention, dass er da ist, wenn du ihn brauchst. Ich werde irgendwann nächstens mal eine Predigt auch halten über das Thema Christus in uns. Christus in uns. Und wenn Christus in uns ist, dann ist klar, er ist da. Nur ist uns das leider manchmal zu wenig bewusst. 2. Korinther 1, Vers 18. Auch hier heißt es wieder, Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Weil Gott treu ist, sagt Paulus, bürgt er auch dafür, dass das Wort, welches wir an euch richten, nicht wankelmütig ist. Dass man sich auch auf dieses Wort verlassen kann. Und das ist auch ein Appell, den ich an euch richten möchte. Lernt es, unseren Worten zu glauben. Wenn wir etwas sagen hier von der Kanzel, dann ist es so. Wir überlegen uns sehr gut, was wir hier lehren und was wir hier predigen. Wenn wir etwas predigen, dann vertraut diesen Worten. Dann sind diese Worte zuverlässig. Nun, ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine Stelle kurz eingehen, die uns ebenfalls hilft, nebst diesen anderen, die wir angeschaut haben, die uns hilft, den Sieg zu erlangen, im Sieg zu stehen, im Sieg zu leben. Und zwar ist das Lukas 18, die Verse 7 und 8. Lukas 18, 7 und 8. Hier geht es um Gebet. Gebet ist ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit einem siegreichen Leben. Du kannst kein siegreiches Leben führen auf Dauer ohne Gebet. Göttliche Intervention hin oder her. Du kannst lange sagen, ja, Gott aber. Er tritt dann für mich auf den Plan, wenn bei mir alles zusammenbricht. Nicht, wenn du nicht gebetet hast. Nicht, wenn du nicht gefestigt bist in den Dingen Gottes. Du wirst gar keinen Zugriff haben auf diese göttliche Intervention. Lukas 18, 7 und 8. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Gott aber. Jesus vergleicht hier Gott den Vater mit einem ungerechten Richter. Das heißt, er setzt eigentlich einen Kontrast zwischen diesen beiden. Er vergleicht ihn nicht, sondern er setzt einen Gegensatz. Er setzt Gott als Gegenpol zu diesem ungerechten Richter, den er in den Versen davor beschreibt. Und sagt, wenn schon dieser ungerechte Richter schließlich und endlich der Witwe Recht verschafft hat, wie viel mehr Gott? Gott aber. Sollte er das Recht seiner Auserwählten, bist du ihm nicht viel mehr wert? Bist du ihm heute nicht viel kostbarer als damals, als du noch ein Sünder warst? In einem gewissen Sinn schon, ja? Wisst ihr, ich höre dann immer sofort die inneren Stimmen bei euch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hä? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat uns schon geliebt, als wir Sünder waren. Ja, haben wir ja gerade gelesen. Aber heute bist du ihm nicht wichtiger als damals? Ist da nicht eine andere Beziehung? Bist du ihm nicht kostbarer, jetzt da du sein Kind bist? Wird er nicht alles daran setzen, damit dein Leben in guten Bahnen verläuft? Wird er nicht alles tun, um dir zur Hilfe zu eilen, wenn du den Glauben hast? Wird er nicht alles tun, um dein Recht, um dir zu deinem Recht zu verhelfen? Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Wisst ihr, wir müssen zu diesem inneren Selbstverständnis kommen, dass Gott so ist. Dass Gott für uns so ist. Nicht nur für irgendwelche Günstlinge, die es gar nicht gibt, sondern für uns, sagt Gott. Aber für uns ist Gott bereit, die Extrameile zu gehen. Für uns ist Gott bereit, das Unmögliche möglich zu machen. Für uns ist Gott bereit, zu intervenieren. Was für ein Bild hast du von deinem himmlischen Vater? Was für ein Bild hast du von dir selbst? Wie kostbar bist du in Gottes Augen? Aber wie kostbar bist du auch in deinen eigenen Augen? Was denkst du, wäre Gott bereit für dich zu tun? Mal abgesehen davon, dass er Jesus auf diese Erde geschickt hat, um für dich zu sterben am Kreuz. Was würde er sonst noch alles tun? Würde er dich heilen? Würde er deine Gebete erhören? Würde er dich versorgen? Ist das alles inbegriffen in Gott, aber? Ist er so aber, dass er das für dich tun würde? Ich glaube, das sind so die Fragen, die ich stellen wollte in diesen Predigten und die wir ein Stück weit auch beantwortet haben. Aber du musst sie für dich selbst beantworten können. Mit, ja, ich weiß es, er wird ein Aber sprechen in meiner Situation und in meinem Fall. Ich bin nicht dann der Arme, der halt dann doch länger wartet als notwendig. Ich bin dann nicht der Arme, der dann halt doch übers Wochenende im Spital bleibt, weil irgendeine alte Frau gesagt hat. Wisst ihr, von solchen Dingen kann man sich wirklich ins Boxhorn jagen lassen. Da kommt der Teufel sofort und flüstert noch hinterher. Siehst du, sogar die seid's. Ja, wer ist die denn, dass sie das sagt, abgesehen davon? Aber ihr wisst es, in solchen Situationen ist man sehr empfindlich und empfänglich für alle möglichen Entmutigungen. Zumindest der Gedanke hat sich, ja, vielleicht sollte ich doch lieber da bleiben. Nicht zu schnell angehen, die ganze Sache. Nein, wir dürfen kühn sein, wenn wir wissen, dass der Gott des Abers auf unserer Seite ist. Halleluja. Gut, preis dem Herrn. Ich hoffe, das hat euch ermutigt. Mich hat es ermutigt und Halleluja. Amen.